wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Aufpassen, Pascal, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zum Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf Kampftag 9 der Bundesligen und auf viele erwartbare Resultate, aber auch auf die vorzeitige Playoff-Qualifikation von Mainz 88 und auch auf einen ziemlich engen Fight zwischen Greiz und den Red Devils Heilbronn. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir ist wie immer aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes Julian Hemmerich. Hallo Julian.
Hi Malte.
Schön, dass du wieder mit von der Partie bist und wir starten in unserer Zusammenfassung heute mal im Norden und fangen auch gleich mit dem ASV Mainz 88 an. Der hat's also geschafft, nach 9 Kampftagen steht die Playoff-Teilnahme der Mainzer dann schon mal fest. Platz 1 haben sie noch nicht eingenommen im Norden, aber mit dem 17:12 zumindest schon mal rechnerisch alles klar gemacht, dass die Playoffs nicht ohne sie stattfinden werden. Julian, sie haben aber 0:6 gegen Witten erstmal zurückgelegt, mussten ein bisschen mit Anlaufschwierigkeiten kämpfen oder wie würdest du den Start in den Kampfabend einschätzen?
Ja, gut, den 57 Kilo griechischen Mann von Mainz kann man noch ein bisschen schwer abschätzen und er hat sich ein wahres Punktespektakel gegen Florian Tieter von Witten geliefert und ihm ist wohl die Luft ausgegangen, weil er führt hat und hat noch 17:11 verloren. Also ich denke, da wird er mit dem Gewicht ein bisschen Probleme haben. Das ist oft für Ausländer, die neu in der Bundesliga starten, ungewohnt, 45 Minuten vor dem Kampf auf die Waage zu müssen. Mittlerweile ist es international schon ähnlich, denn haben sich da einige wieder Umstellung schwer. Und das war natürlich sicher so nicht eingeplant, die Niederlage, dass man danach mit Gabriel Stark, beziehungsweise früher Sere Gelli, das 130-Limit wahrscheinlich abgeben wird gegen Robert Baran, war zu erwarten. Also ich glaube nicht, dass man da allzu überrascht war. Aber direkt danach macht der junge Armenier, der schon lange in Mainz ringt, Ashot Shabassian, eine ganz, ganz starke Saison und hat auch hier Mainz wieder zurück in den Kampf gebracht mit sicher einem Überraschungssieg gegen Ramzan Aftayev, der zur deutschen Spitze zählt. Und ab da ist es dann doch relativ souverän für Mainz gelaufen.
So wie man es am Ende dann auch erwartet hatte. Die Mainzer also vorne gewinnen auch dieses Duell. Der 9. Sieg in Folge, beziehungsweise der 8. Sieg in Folge im Norden. Da sind ja erst 8 Kämpfe dann von allen Mannschaften, beziehungsweise von den Mannschaften bis auf Lübten und Dürrenmerken bestritten worden. 16:0 Punkte also für die Mainzer in der Tabelle und damit klar Platz 1. Glaubst du, da kann noch was anbrennen in Sachen Platz 1 für Mainz? Also qualifiziert sind sie für die Playoffs, aber gehen sie auch als Erster aus dem Norden dann weiter in die Playoffs, wenn du jetzt dich schon mal ein bisschen aus dem Fenster lehnst und eine Prognose wagst?
Also wir haben jetzt am Wochenende das Derby Nummer 2 anstehen, also Mainz empfängt zu Hause einen Zweitplatzierten alle in Nackenheim. Ich rechne da Nackenheim in der Rückrunde durchaus Chancen ein. Allerdings ging der Hinkampf mit 10 Punkten an Mainz. Also diesen direkten Vergleich wird Nackenheim selbst mit einem Sieg nicht drehen können. Sie werden nicht mit 11 Punkten in Mainz gewinnen. Somit müsste Mainz schon noch ein zweites Mal straucheln später. Da sehe ich bei dem Restprogramm eigentlich keine Gefahr, muss ich ehrlich zugeben. Das war jetzt mit Witten war der letzte Stolperstein auf dem Weg zu Platz 1. Selbst wenn man sich am Wochenende eine Niederlage einstellt.
Und diesen Stolperstein, den haben sie souverän dann am Ende auch gemeistert. Gucken wir auf die Nackenheimer, die haben auch gewonnen, die haben sogar sehr hoch gewonnen mit 26:6 Klein-Ostheim geschlagen. Für Klein-Ostheim war es eine Niederlage, die sicherlich einkalkuliert war, aber die fiel dann mit 26:6 oder 6:26 aus Sicht der Klein-Ostheimer schon sehr, sehr heftig aus. Gleichzeitig die höchste Saisonniederlage. Man hat mit einer Niederlage gerechnet, aber auch mit so einer Klatsche?
Nee, das denke ich mit Sicherheit nicht. Also man wird sicher enttäuscht sein, 98 Kilo Mann, ja, er hat schon in der in dem Kampf zuvor gegen Mainz nicht überzeugt, gegen Edgar Sewa, hat jetzt gegen Dennis Kuttler, einen 86-Kilo-Mann, 21 Punkte abgegeben als ausgewachsener Halbschwergewichtler. Da hat man sich sicherlich mehr erhofft. Im Schwergewicht, wie bereits letzte Woche gesagt, ist Kevin Schwäbe verletzt. Da hat man sicher auch dann ein großes Loch. Aber man muss auch sagen, die Ausländer haben dann zu viele Punkte abgegeben. Einfach, wie gesagt, der besprochene Halbschwergewichtler. 61 Freistil verliert man zwar knapp, aber noch war hier sicher ein Sieg eingeplant. Und zu allem Überfluss geht der Rumänien 66 Kilo griechisch im zweiten Durchgang auch noch auf die Schulter. Also da hat man sich sicherlich einen engeren Kampf erhofft. Allerdings, ja, man wird es verschmerzen können in Kleinostheim.
Und dann gucken wir noch auf den dritten Kampf des Wochenendes im Norden. Lübten gewinnt gegen Reilingen-Hockenheim mit 17-11. Und es ist wieder das, was wir auch vorher ja schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben. Die Reilingen-Hockenheimer, die zeigen sich lange auf Augenhöhe, verlieren aber dann am Ende trotzdem. In diesem Duell haben sie immerhin 5 Mattenduelle für sich entschieden, gehen aber trotzdem am Ende wieder leer aus.
Ja, der Knackpunkt war hier schon relativ früh im vierten Kampf im Halbschwergewicht. Also wir hatten es schon letzte Woche. Hockenheim kann richtig, richtig starke Ausländer stellen. Haben sie auch diese Woche wieder gemacht. Nur der Türke im 98 Kilogramm Gewicht wird im Bodenkampf bei 3-0 Führung gekontert und kassiert dort eine Schulterniederlage. Wenn das gut geht, führt man zu 0 oder sagen wir mal nach 4 Kämpfen zu 0. In 66 Kampf gibt man dann ab. Startet nach der Pause mit einem sicheren 4-0. Also da wäre die Messe schon ziemlich früh für Hockenheim gelesen gewesen, meine Meinung. Allerdings, ja, dafür kann man das vorher eben nicht ausrechnen. Ja, dafür ist Ringen da. Sondern wenn man vorher alles ausrechnen könnte, müsste man nicht mehr auf die Matte gehen. Der favorisierte Türke landet auf beiden Schultern und so feiert Lübten am Ende nicht mal knappen Heimsieg.
Süleyman Demirci war es, der gegen Arthur Umarov in der 98 Kilogramm Klasse griechisch-römisch verloren hatte. Und so sah es dann am Ende aus, 6-26 aus Sicht, beziehungsweise 11-17 aus Sicht der Reilinger. Und wir gucken auf die Tabelle. Mainz mit 16-0 Punkten vorne. Nackenheim folgt auf Platz 2, 14-2 Zähler. Dritter Witten, 8-8 Punkte. Vierter Kleinostheim, 8-8 Zähler. Fünfter Lübten, 6-8 Punkte. Sechster Dürenmerken, 2-12 Zähler. Und am Ende Reilingen-Hockenheim mit 0-16 Punkten abgeschlagen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter bei uns im Südosten hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de mit unserem Experten Julian Hemmerich vom Deutschen Ringer.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Bund.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück aus der Pause, blicken auf den Südosten und gucken zunächst mal auf das Duell zwischen Johannes Nürnberg und dem ASV Schorndorf. Das ist ja sozusagen das Verfolgerduell hinter den beiden Spitzenteams Burghausen und Heilbronn. Und dieses Verfolgerduell, das hat Johannes Nürnberg mit 11:6 gegen Schorndorf gewonnen. Julian Hemmerich, unser Experte vom Deutschen Ringerbund. Ich frag dich mal, die Schorndorfer, die sind ja so stark als Aufsteiger in die Saison reingekommen. 4-mal in Folge gewonnen. Geht ihnen jetzt so langsam ein bisschen die Luft aus? Wie würdest du es einschätzen?
Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also Johannes Nürnberg steht erstmal in der Rückrunde besser da als in der Hinrunde. Und zum Zweiten, ich kann nur mutmaßen, warum. Vielleicht ist dem Trainer von Schorndorf da ein kleines Missgeschick unterlaufen. Auf jeden Fall haben die beiden 75-Kilo-Athleten beides stilartfremd gerungen. Also vielleicht hat der Trainer hier bei seiner Aufstellung was vertauscht. Mir fällt sonst kein plausibler Grund ein, warum das so sein sollte. Und da hat man natürlich aus meiner Meinung nach zwei relativ sicheren Siegen, dann eine hohe Niederlage und einen ganz knappen Punktsieg nur geholt. Und somit ist es dann relativ deutlich für Nürnberg am Ende ausgegangen.
Und zwar eben mit 11:6 am Ende für die Nürnberger, die auf Platz 5 in der Tabelle stehen, so langsam wieder in Tuchfühlung auf Platz 4 zu den Schorndorfern kommen. Und bei den Schorndorfern, da hat man ja keine Punkte an diesem Wochenende geholt, bleibt weiter ein Punkt hinter Rotation Greiz. Und die haben auch verloren zu Hause, nämlich gegen die Red Devils Heilbronn. Wir hören mal den sportlichen Leiter der Red Devils, beziehungsweise den Boss der Red Devils Heilbronn, Jens Petzold. Der hat den Kampf natürlich seiner Red Devils in Greiz beobachtet. Wir hören mal in seine Kampfzusammenfassung rein.
Es war ein sehr, sehr enger Kampf. Wir haben jetzt zum Schluss 19-17 gewonnen. Die Mannschaft hat sehr gut gerungen, hat aber alles abverlangen müssen von jedem Einzelnen, dass wir die zwei Punkte mit nach Heilbronn nehmen. Also war von der Seite aus wirklich Top-Ringsport. Vor einer echt super Kulisse mit fast 1000 Zuschauern. Sehr gastfreundliche Mannschaft hier, muss man echt sagen. Und haben uns natürlich auch durch die Disqualifikation von dem Patrick Dublinowski das Leben sehr schwer gemacht, sodass wir bis in den letzten Kampf haben zittern müssen. Aber der Javus Haider hat dann im letzten Kampf seine ganze Klasse gezeigt und sehr clever, sehr überlegen gerungen, sodass wir zum Schluss dann sogar noch bei ihm eine 4 geholt haben und damit den Sieg sichergestellt haben. Also von dem her ein hartes Stück Arbeit. Jetzt werden wir hier im schönen Thüringen noch gemütlich essen gehen, dann nach Hause fahren und uns auf den nächsten Kampf nächste Woche gegen Burghausen vorbereiten, wird schwer genug und wir freuen uns darauf und wäre schön, wenn uns viele Zuschauer bei diesem Kampf begleiten.
Wird also spannend am Wochenende, aber lass uns vorher noch auf den Kampf der Red Devils in Greiz eingehen. Jetzt hat Jens Petzold ja angesprochen, die Disqualifikation von Patrick Dublinowski. Der hatte mit 1:3 gegen Martin Obst verloren auf der Matte, aber dann, ja, es wird Schiedsrichterbeleidigung ihm vorgeworfen. Er soll angeblich der Schiedsrichterin den Vogel gezeigt haben. Er selber und auch die Heilbronner sagen, er hat sich nur an die Stirn getippt mit der Hand. Steht jetzt ein bisschen Aussage gegen Aussage. Ich habe selbst keine Bilder gesehen. Kannst du uns da mehr sagen?
Nein, ich habe auch noch kein Video gesehen, muss ich zugeben. Es war natürlich ein heißer Fight, auch mit einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung, sage ich jetzt mal, was wirklich nicht oft gepfiffen wird. Deutschpole lag 2-1 hinten und drängt Obst von der Matte und die Schiedsrichterin ahndet das als Pushing und gibt keine Wertung, was natürlich der 2-2-Ausgleich gewesen wäre. Und ja, kurz vor Schluss handelt sich dann Dublinowski noch eine Verwarnung ein zum 3-1-Endstand. Also er war sicher nicht sehr zufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Darüber hinaus kommt natürlich der Frust der Niederlage. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich zu was hat hinreißen lassen. Kann das aber natürlich nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Heilbronn hat auf jeden Fall Protest eingelegt, weil sie ihn natürlich in den nächsten, übernächsten Woche auf jeden Fall brauchen. Und da wäre er vermutlich gesperrt, wenn die rote Karte bestehen bleibt.
Jetzt ist es auf jeden Fall in dem Duell auf der Matte, beziehungsweise im Duell beider Mannschaften dann letztlich ja mehr oder weniger egal gewesen. Es hat am Ende doch für die Heilbronner auf jeden Fall gereicht, auch wenn es dann ein sehr knapper Sieg war. Ein Sieg, wo die Red Devils wahrscheinlich im Vorfeld auch dachten, der fällt höher aus.
Ja, Greiz hat da ein bisschen was probiert, muss man sagen. Wir haben gerade 66, 75, 86 griechisch, 80 griechisch, Entschuldigung, ein bisschen umgestellt. An den 66 Kilo Athleten David Karaczynski nach oben gerückt ins 75 Kilo Limit. Sicher mit der Erwartung, hier Fabian Fritz schlagen zu können. Und haben Igor Gesleager nach oben gestellt, der im 80 Kilo Limit einen ganz starken Kampf gemacht hat gegen Pascal Eisele. Pascal hat man die lange Wettkampfpause wohl angemerkt. Wie ich gehört, ist er ziemlich auf dem Zahnfleisch gegangen gegen Ende des Kampfes. Also er braucht vielleicht noch ein, zwei Kämpfe, um wieder in seinen Rhythmus zu finden. Und hat da überraschend hoch mit 6-2 verloren. Perfekt wäre natürlich die Greizer Umstellung gegangen, wenn Karaczynski am Ende doch in 66 Kilo geblieben wäre, da Heilbronn in 75 griechisch eben nicht mit Fabian Fritz, sondern mit einem Nachwuchsathleten Erik Obert angetreten ist. Aber sie haben was riskiert, es wäre fast aufgegangen. Ich denke, Heilbronn hat ziemlich gezittert und wie Jens Petzold gerade gesagt hat, es war doch nochmal richtig spannend bis zum Schluss. Auch Daniel Satakow hat gegen den starken Javuz alles versucht im letzten Kampf. Es hat nicht ganz gereicht. Somit ist wohl der zweite Platz endgültig an Heilbronn vergeben. Macht es allerdings im Rennen um den dritten Platz umso spannender.
Ganz genau, denn da steht Greiz jetzt ein Punkt vor dem ASV Schorndorf. Also da kann noch einiges passieren in den ausstehenden Kämpfen. Zweiter Platz Heilbronn mit 16-2 Punkten und ganz vorne natürlich Burghausen. Und da hat Jens Petzold ja auch schon gesagt, kommt es am Wochenende, am nächsten Wochenende dann zum großen Duell, zum Showdown. Erster gegen Zweiter in Heilbronn, dann der Rückkampf. Den Hinkampf hatten die Heilbronner ja in Burghausen sehr, sehr deutlich verloren. Diesmal wird es enger, oder?
Ja, ganz so deutlich wird es mehr werden, gerade zu Hause. Also man hat im Hinkampf trotzdem immer noch eine gute Aufstellung gebracht von Heilbronner Seite, das muss man sagen. Da kam sie, ich sage jetzt mal, im Ringerfachkreis schlechter weg, als es wirklich war. Gegen fast alle anderen Bundesligamannschaften hätte diese Aufstellung wahrscheinlich zum Sieg gereicht. Ja, da sieht man einfach, wie stark Burghausen wirklich ist. Natürlich haben sie den einen oder anderen Ringer auch im Hinkampf geschont oder ersetzen müssen. Das wird im Rückkampf sicher nicht der Fall sein. Zu Hause im Spitzenduell will man sicher seine beste Aufstellung auf die Matte bringen. Dementsprechend wird es etwas enger werden, das erwarte ich schon. Dennoch ist für mich Burghausen nicht zu schlagen dieses Jahr.
Und Burghausen hat ja am letzten Wochenende dann auch nochmal eine sehr gelungene und souveräne Generalprobe gefeiert. 25-5 zu Hause gegen Erzgebirge Aue.
Ja, ich sage jetzt mal standesgemäß. Hat auch den Vorteil, dass man jede Woche ein bisschen was an der Aufstellung drehen kann, auch mal jemandem eine Pause geben kann, auch mal Leuten eine Chance geben kann, sich in der Bundesliga zu beweisen, wie zum Beispiel Maximilian Lukas, der, glaube ich, in diesem Jahr noch keinen Kampf machen durfte, jetzt wieder im 80-Kilo-Limit aufgetaucht ist. Einzige Überraschung für mich, die Niederlage von Ahmed Pekkar bis 61 Kilo Freistil. Ich kann mich nicht erinnern, wann Pekkar das letzte Mal einen Bundesliga-Kampf verloren hat. Und ich sage jetzt mal, damit kann er wohl auch nicht so gut umgehen. Er hat wohl nach dem Kampf noch die gelbe Karte erhalten. Also der ist das Verlieren in Deutschland nicht gewohnt und das war schon eine kleine Überraschung. Das war es dann aber auch mal mit Überraschungen an diesem Abend. Also Burghausen erwartungsgemäß ganz klar durchgesetzt.
Und erwartungsgemäß dann auch weiter natürlich an der Spitze in der Tabelle. 18-0 Punkte, zweiter Heilbronn, 16-2 Zähler, dritter Greiz, 11-7, vierter Schorndorf, 10-8, fünfter Johannes Nürnberg, 8-10. Und dann kommen wir zum SV Hallberg-Moos auf Platz 6, 7-11. Die haben einen Sieg gefeiert am Wochenende gegen Schlusslicht, gegen den AC Lichtenfels, 19-13.
Ja, man muss sagen, da wäre für Lichtenfels auch vielleicht ein bisschen was drin gewesen. Allerdings hat man wohl zu viele Ausfälle. Also ich habe aus Lichtenfels gehört, dass der 75 Kilo griechisch-römische Athlet fällt verletzt aus und der Neuzugang Schwergewicht bis 130 Freistil, auf den ich mich wirklich gefreut habe, ein starker Pole erstmals in Deutschland, fällt mit einem Kreuzbandriss auch die ganze Saison aus. Also da wird es natürlich schwer, wenn man eh schon den dünnsten und schwächsten Kader hat. Dennoch hat man sich ganz anständig verkauft. Allerdings muss man dann sagen, wenn dann Andrzej Sokalski zum Beispiel eine Gewichtsklasse aufrutschen muss in 86 Freistil, da ist er dann einfach zu schwach für einen Ausländer und verliert auch gegen den deutschen Ergin Aydin. das ist dann einfach, ja, ich sage jetzt mal, da mangelt es im direkten Vergleich gegenüber anderen dann an der Qualität. Hm. Vor allem bei den Ausländern, denn die deutschen Athleten haben sich ordentlich verkauft. Ja, hat dann einfach, wie gesagt, der 57-Kilo-Mann Josef Andraschi aus Ungarn bringt das Gewicht nicht mehr und zwei Ausfälle. Da wird es dann natürlich ganz schwer. Da kann auch Hallberg Moos nicht in Bestbesetzung dann zu Hause noch die Oberhand behalten.
Soweit die Ringer Bundesliga im Südosten. Wir schauen auch gleich nach einer kurzen Pause auf den Südwesten und vor allen Dingen auf ein souveränes Spitzenduo dort auf Köllerbach und Adelhausen nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir schauen last but not least in den Südwesten der Ringer Bundesliga und vor allen Dingen mal auf das Spitzenduo Köllerbach und Adelhausen. Die geben weiter mit großem Vorsprung den Ton an im Südwesten der Bundesliga. Köllerbach mit 18:0 Punkten nach diesem Kampftag. Die haben nämlich mit 21:5 zu Hause gegen Hüttigweiler gewonnen und Adelhausen schlägt RKG Freiburg 2000 mit 24:2. Also beide ohne Blöße. Julian, die können sich nur gegenseitig nur selbst schlagen.
Ja, das haben wir ja in der Hinrunde schon gehabt. Die ringen im Endeffekt in ihr, ja, ich sag jetzt mal in ihrer eigenen Liga, wenn man so will. Also die zwei Spitzenteams sind von keinem der anderen Teams zu gefährden, das muss ich wirklich sagen. Dafür alle anderen Teams ungefähr auf Augenhöhe. Ja, ich denke, da wird auch Köllerbach verlustpunktfrei auf jeden Fall bis zum Rückkampf gegen Adelhausen gehen. Und dann wird sich dann der Kampf um Platz 1 wird sich dort direkt entscheiden und auch danach wird keiner mehr patzen. Also da kommt es wirklich auf das direkte Duell an.
Jetzt ist das da ja im Kampf um Platz 1 und 2 sehr vorhersehbar und irgendwo auch aus neutraler Sicht ein bisschen langweilig. Kann man da nicht mal ein bisschen durchmischen, dass Köllerbach und Adelhausen, weiß ich nicht, mit bei einer anderen Zusammensetzung der Bundesliga mal mit fordernderen Gegnern irgendwie zusammengelost kommen?
Ich sag mal so, es wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr immer ein bisschen was verändert. Natürlich muss man da, ich sag jetzt mal, die geografischen Gesichtspunkte schon einbeziehen. Die meisten Bundesligisten, können sich das finanziell und, ich sage jetzt mal, organisatorisch nicht erlauben, da jede Woche über 1000 Kilometer zu reisen oder sowas. Das ist einfach meistens nicht machbar. Deswegen schaut man, dass man eben regionale Gruppen verteilt und im Moment ist eben Südbaden mit dem Saarland zusammen, sage ich jetzt mal so salopp, da das noch relativ kurze Strecken sind und da hat man eben ja zwei Spitzenteams. Im Südosten hingegen werden auch die Mannschaften sich beschweren, ja, warum habe ich den Meister und den Vizemeister, den allerstärksten Aufsteiger und auch noch mit Johannes Nürnberg und Greiz zwei Mannschaften, die auch noch richtig stark dastehen. Also ich sage jetzt mal, von diesen fünf Teams könnten in den anderen Gruppen auch einige mehr reißen als den dritten oder vierten oder fünften Platz als dann im Südosten. Also allen kann es nie recht machen. Ich sage jetzt mal, aber der Hauptgesichtspunkt wird wohl der geografische bleiben. Und ja, vielleicht gibt's mit den Aufsteigern zum nächsten Jahr oder den eventuellen Absteigern eine Umgruppierung, dass es vielleicht auch für Köllerbach oder Adelhausen mal wieder knapper wird.
Werden wir natürlich beobachten, aber du hast schon gesagt, die beiden stehen da mehr oder weniger für sich. Dahinter ist es deutlich spannender und da kann dann auch mal der Letzte einen der weiter oben Platzierten schlagen, beziehungsweise in diesem Fall der Letzte schlägt den Vorletzten. Der ASV Urlofen hat, muss man sagen, aus Urlofener Sicht endlich mal doppelt gepunktet, hat mit 23:5 zu Hause gegen Hausenzell gewonnen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Male ich schon gesagt habe, dass Ulm eigentlich bereit ist und jetzt endlich mal den Bock umstoßen muss. An diesem Wochenende hat es nun schlussendlich geklappt. Man war auch das erste Mal nach nahezu in Bestbesetzung. Also in der Vorwoche hat zum Beispiel noch der starke Ungar Adam Wager, wie übrigens fast alle Ungarn, bei allen Teams gefehlt. Die waren international unterwegs. Und wie gesagt, haben wir in der Hinrunde schon öfter gehabt, zwei starke Eigengewächse drin. Ich glaube, Urlofen ist genau richtig aufgehoben in dieser ersten Liga und ich denke, dass noch der ein oder andere Punkt im Endspurt der Saison für die Urlofen herausspringt.
Ist da auch der Klassenerhalt aus deiner Sicht dann noch realistisch, wenn du sagst, der ein oder andere Punkt, es sind ja, der Abstand ist ja nicht so groß zu den Mannschaften davor. Zwei Punkte sind es auf Hausenzell auf 7 und auf Platz 6, da ist es zu Riegelsberg, sind es 4 Punkte. Also theoretisch noch machbar?
Ja, auf jeden Fall noch machbar. Also sind noch genug Kämpfe offen, es sind noch genug Punkte zu verteilen. Man hat auch noch das direkte Duell gegen den Drittletzten vor sich. Also hat Riegelsberg dann noch vor der Nase, da ist auf jeden Fall was drin. Und wie gesagt, für die zwei Top-Teams kann man an einem guten Tag in der Liga gegen jeden gewinnen. Also ich bin mir sicher, dass Urlofen da auf jeden Fall auch unten rauskommen kann, klar.
Und dann gucken wir noch auf AC Heusweiler gegen KV Riegelsberg. Riegelsberg gewinnt mit 19:9 in Heusweiler, macht damit auch Punkte gut auf Platz 5.
Ja, hier war ein relativ deutliches Endergebnis, wo beide Mannschaften 5 Einzelsiege sammeln. Macht es enger im Mittelfeld, muss man sagen. Ja, die Mannschaften sind nur noch durch einen Punkt getrennt, glaube ich. Hüttigweiler, Freiburg und Heusweiler. Also da wird es auch nochmal richtig spannend um Platz 3. Die anderen drei Mannschaften können da nicht mehr eingreifen, dennoch aber den einen oder anderen ins Stolpern bringen. Bei Heusweiler hat auf jeden Fall Gennady Kudinovic gefehlt. Muss mal abwarten, ob er länger ausfällt. Es wäre natürlich schon ein herber Verlust. Dennoch hat es zu 5 Einzelsiegen gereicht. Allerdings konnte man da einfach jetzt mal die Niederlagen nicht so in Grenzen halten, wie man das für einen Gesamtsieg benötigt hätte.
Dann gucken wir nochmal gesondert auf die Tabelle. Köllerbach, also 18:0 Punkte, Adelhausen 16:2 Zähler, Hüttigweiler 9:9 Punkte auf Platz 3, 4. Freiburg ebenfalls 9:9 Punkte, Heusweiler 1 Punkt, Julian hat es eben gesagt, dahinter auf Platz 5 mit 8:10 Punkten und dann Riegelsberg 6:12, Hausenzell 4:14 und Urlofen 2:16. Mal gucken, was sich da dann noch in Sachen Abstiegskampf und vor allen Dingen auch Entscheidung um Platz 3 im weiteren Verlauf der Saison der Ringer Bundesliga noch tun wird. Wir haben ja noch ein paar Kampftage, bis es dann in die Playoffs geht zu absolvieren und die verfolgen wir natürlich hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank wieder für euer Interesse. Bleibt uns gewogen, abonniert den Ringercast mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder hört weiter bei uns auf der Webseite auf meinsportpodcast.de und ich sage vielen Dank wie immer an unseren Experten, an Julian Hemmerich.
Ja, bitte, bitte, bis nächste Woche.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein!
Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplinmänner.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.